Hi, herzlich willkommen zu Sharecast, dem Podcast rund ums Datenteilen. Wer teilt Daten mit wem? Warum? Wie? Wie nicht? Und welche neuen Wege gibt es? In dieser 13. Folge von Sharecast beschäftigen wir uns mit einem Thema, das eigentlich in allen bisherigen Folgen immer mal wieder präsent war. Vertrauen. In der deutschen Digitalpolitik ist Vertrauen längst zu einem Trendwort geworden. Und das ist auch wenig verwunderlich. Denn natürlich werden neue Datenintermediäre, die den Datenaustausch in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft fördern sollen, nur dann langfristigen Erfolg haben, wenn die Menschen ihnen vertrauen. Was also heißt Vertrauen im Kontext von Digitalisierung und Datenteilen? Und wie können neue Datendienste auch neue Vertrauensgründe schaffen? Mit diesen und weiteren Fragen werden wir uns in der heutigen Folge auseinandersetzen. Mein Name ist Till Seidemann, ich bin Philosoph und arbeite an der TU Darmstadt. Gemeinsam mit meinem Kollegen Konstantin Schönfelder leite ich euch und Sie durch unsere heutige Folge.
Hallo und ich bin Konstantin Schönfelder, Wissenschaftsredakteur am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung an der TU Darmstadt. Till und ich haben diese Folge gemeinsam konzipiert.
Vertrauen wird im Alltagsverständnis meist als ein psychologisches Phänomen angesehen. In einer solchen Sicht gleicht Vertrauen einem Gefühl, etwa dem guten Gefühl gegenüber einem Menschen. Es beruht auf der individuellen Überzeugung, dass eine andere Person einem hilfreich sein oder zumindest nicht schaden wird und man das eigene Wohlergehen vom Handeln dieser Person abhängig machen kann. Und das, obwohl man selbst keine vollständige Einsicht in den situativen Gesamtzusammenhang hat. Denn hätten wir dieses vollständige Wissen, dann müssten wir ja gar nicht vertrauen. Der frühe Soziologe Georg Simmel hat Vertrauen deshalb als einen mittleren Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen bezeichnet. Vielleicht könnte man auch sagen, ein sich zufrieden geben mit Halbwissen.
Wir sehen schon jetzt, Vertrauen ist alles andere als ein triviales Phänomen. Und vielleicht sollten wir darauf auch gar nicht setzen. Es gibt ja den berühmten Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Frage, warum Vertrauen so wichtig ist, obwohl wir doch in einer Wissensgesellschaft leben, haben wir Andreas Kaminski gestellt. Er ist Professor für Wissenschafts- und Technikphilosophie an der TU Darmstadt und hat intensiv zum Thema Vertrauen geforscht.
Es gibt dazu eine Antwort, die eher historisch orientiert ist und die damit zusammenhängt, dass es ja erst einmal überraschend ist, dass wir in unserer Gesellschaft so viel über Vertrauensfragen aktuell und in den letzten Jahrzehnten nachdenken. Denn man könnte annehmen, dass Vertrauen eigentlich eine Art von Sozialform ist, die viel besser auf vormoderne Gesellschaften passen würde, auf Gemeinschaften im engeren Sinne und mit Prozessen, die wir als Verwissenschaftlichung, Technisierung bezeichnen, zunehmend überflüssig werden würde. Und das Gegenteil ist, wie wir in vielen Bereichen momentan und in den letzten Jahren gesehen haben, ist der Fall. Das scheint mir zum einen damit zusammenzuhängen, dass Vertrauen dort eine Rolle spielt, wo wir in Abhängigkeiten von anderen stehen. Und die Abhängigkeiten, die wir zu anderen haben, sind in der Moderne auf vielfache Weise größer und prägnanter geworden, sodass sich vielfach dann Fragen stellen, ob wir bereit sein sollten und ob es vernünftig ist, anderen zu vertrauen. Das betrifft wirtschaftliche Fragen, das betrifft technische, das betrifft allerlei Fragen der Expertise, der Lebenswege, Lebensläufe, in so vieler Weise, dass eigentlich an jeder Stelle diese Frage neu auftauchen kann.
Vertrauen spielt also nicht nur in persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen oder in wenig entwickelten Verhältnissen eine Rolle, sondern der Vertrauensbedarf in der Moderne steigt. Gerade weil moderne Gesellschaften immer komplexer werden und vom Einzelnen gar nicht mehr überblickt werden können, ist Vertrauen zu einem sozialen Mechanismus geworden, durch den die Gesellschaft trotz ihrer Unübersichtlichkeit gewissermaßen zusammengehalten wird. Der Soziologe Niklas Luhmann hat Vertrauen deshalb als einen Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität beschrieben. In komplexen Sozialordnungen, so schreibt Luhmann, ergibt sich ein gesteigerter Koordinationsbedarf und damit ein Bedarf für Festlegung der Zukunft, also ein Bedarf für Vertrauen, das nun immer weniger durch Vertrautheit gestützt sein kann.
Wenn wir uns die digitalpolitischen Debatten der letzten Jahre anschauen, dann sehen wir die Beobachtung von Andreas Kaminski bestätigt. Alle reden über Vertrauen. Bundeskanzler Friedrich Merz zum Beispiel auf dem Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität am 18. November 2025 in Berlin.
Wir in Europa setzen im digitalen Raum auf Offenheit, Vertrauen und auf unsere Werte. Wir wollen keine virtuellen Mauern bauen. Wir wollen den Informationsraum nicht spalten. Zusammenarbeit und Vernetzung bleiben für uns Leitprinzipien, nicht Abschottung oder Protektionismus.
Aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger beschäftigt das Thema Vertrauen.
Oder ich habe das Gefühl, ich kann Signal mehr vertrauen als WhatsApp. Ich habe das Gefühl, ich möchte nicht auf Telegram, genau, lehne ich ab, weil ich denke, da ist dann viele auch, da denke ich dann, da ist irgendwie so wenig Regulierung, dass dann halt auch Scheiße da drin passiert.
Also kann Vertrauen Mauern überwinden? In gewisser Hinsicht schon, denn Vertrauen ermöglicht Kooperation trotz Nichtwissens und auch ohne alles zu kontrollieren. Und es erweitert dadurch unsere Handlungsmöglichkeiten. Etwa wenn wir Technik nutzen, ohne dabei ganz zu wissen, wie und warum sie eigentlich funktioniert. Andreas Kaminski hat uns das verdeutlicht.
Überall, wo wir auf Technik stoßen, haben wir die Erwartung, dass wir diese nutzen können, ohne dass wir etwas über die Funktionsweise wissen müssen oder wie sie entstanden ist, sondern wir müssen nur wissen, wie wir sie verwenden. Technik entlastet uns also gerade in einer Wissensgesellschaft ganz erheblich davon, viele Dinge wissen zu müssen. Ich muss nicht wissen, wie der Kühlschrank funktioniert, um ihn nutzen zu können. Ich muss nicht wissen, wie das Auto funktioniert, um es fahren zu können. Ich muss nur ein Nutzungswissen lediglich haben. Im Bereich der Digitaltechnik heißt das, wenn wir informationstechnische Systeme nutzen, können wir das, weil wir gar nicht über dieses Wissen verfügen müssen, um sie nutzen zu können?
Es ist also nicht verwunderlich, dass der Vertrauensbegriff die Debatten über Digitalisierung prägt. Die Zukunft des Vertrauens in digitalen Welten ist der Titel einer Studie aus dem Jahr 2022, die das damalige Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben hat. Darin heißt es:
Durch die Digitalisierung stellt sich die Frage von Vertrauen in Kommunikation und Interaktion neu. Neue Fähigkeiten, Kulturtechniken oder Instanzen der Verifizierung von Inhalten, aber auch der Echtheit und damit Vertrauenswürdigkeit unseres Gegenübers werden benötigt.
Was man sich unter solchen Kulturtechniken und Instanzen vorstellen kann, darüber haben wir mit Loreen Sluis gesprochen. Sie ist Referentin für digitale Identität und Vertrauensdienste beim Bitkom, dem zentralen Digitalverband Deutschlands. Vertrauensdienste, hat sie uns erklärt, sind digitale Bausteine, die bisher analoge Prozesse, wie zum Beispiel die handschriftliche Unterschrift, in die digitale Welt bringen sollen.
Also erstmal Vertrauensdienste, Anbieter sind sehr, sehr geregelt. Also die sind erstmal von der EIDAS-Verordnung auf europäischer Ebene geregelt. Seit 2014, also europaweit geregelt. Das eine Sache. Die zweite Sache ist, die sind auch harmonisiert europaweit. Das heißt, eine elektronische Signatur, die über einen Vertrauensdiensteanbieter in Österreich ausgestellt ist, hat die gleiche Wert so wie eine Signatur, die von einem Vertrauensdienstanbieter in Deutschland ausgestellt wird. Sie sind auch in Deutschland, also auf nationaler Ebene, sehr geregelt in Deutschland. Wir haben die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde und die Bundesnetzagentur lässt dann die Vertrauensdiensteanbieter zu auf Basis von Auditierung, also es gibt Konformitätsbewertungsstelle, die diese Vertrauensdiensteanbieter einfach bewerten und prüfen, ob alle Vorgaben getroffen sind, damit sie als Vertrauensdiensteanbieter zugelassen sind. Und die Bundesnetzagentur da überwacht auch den Betrieb von diesen Vertrauensdiensteanbietern.
Die EIDAS-Verordnung, die Abkürzung steht für Electronic Identification, Authentication and Trust Service, gibt also sehr strenge technische und rechtliche Anforderungen für die sogenannten Vertrauensdiensteanbieter vor. Das sind eben Unternehmen, die die in der EIDAS-Verordnung beschriebenen Vertrauensdienste umsetzen. Dienste, die unser Vertrauen besonders rechtfertigen. Sozusagen garantiert super vertrauenswürdige Dienste. Neben der elektronischen Signatur gibt es noch viele weitere. Zum Beispiel Archivierungsdienste, die dafür sorgen, dass digitale Daten dauerhaft und langfristig lesbar bleiben. Oder elektronische Einschreiben, die ein sicheres Teilen digitaler Daten ermöglichen sollen. Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass die Anbieter die vorgegebenen Anforderungen erfüllen. Vertrauen in diese digitalen Dienste soll also unter anderem durch gemeinsame Standards und Zertifizierungen geschaffen werden. Aber noch ein weiterer Punkt ist entscheidend.
Also Vertrauensdienste übernehmen die Haftung sozusagen, also wenn was schief läuft. Das heißt, dass die müssen so strenge Vorgaben erfüllen, dass es keine Chance gibt, dass sie einen Fehler machen. Sie müssen auch zum Beispiel einen Beendigungsplan haben. Wenn der Vertrauensdiensteanbieter da nicht fähig ist, den Betrieb weiter zu führen, dann muss schon vorab ein Beendigungsplan auch vorbereitet werden. Und wie gesagt, auch Vertrauensdienstanbieter sind heute kritische Infrastrukturen in der Sinne von der NIS II. Das heißt, sie müssen auch die NIS II Vorgaben auch verfolgen und erfüllen. Aus diesem Grund sind Vertrauensdiensteanbieter sehr geregelt, sehr sicher. Und auch heute in der digitalen Welt auch notwendig, weil es gibt viele digitalen Verfahren, die eigentlich man nicht so wie im analogen Welt durchführen kann. Man braucht neue Tools und Vertrauensdienste sind diese Tools. Sind diese Tools, um Daten im digitalen Welt sicher und vertrauenswürdig austauschen zu können.
Vertrauensdienste sollen also Grundvoraussetzungen für einen vertrauenswürdigen Datenaustausch sicherstellen. Vielleicht denken jetzt einige Zuhörende, die unseren Podcast schon länger verfolgen, an ein Thema, das wir schon oft angesprochen haben. Datentreuhänder. Da war etwa das Projekt Trust and Share, das in Folge 2 zum Thema Gesundheitsdaten vorkam. Das Projekt hatte eine App entwickelt, mit der Datengebende eigene Gesundheitsdaten an die medizinische Forschung spenden können. Oder erinnern wir uns an den Datentreuhänder DTM Forst, der das vertrauenswürdige Teilen von Daten unter ganz verschiedenen Unternehmen in der Forstwirtschaft ermöglicht. Oder denken wir zuletzt an den transaktionsbasierten Datentreuhänder für Finanzdaten, den wir in Folge 11 beschrieben haben. Das sind besonders anspruchsvolle Datentreuhandmodelle, die es Datengebern ermöglichen, Daten zu teilen, ohne die Kontrolle über diese Daten herzugeben. Denn zirkulieren sollen nicht die Rohdaten, sondern nur die Analyseergebnisse. Mit all diesen Datentreuhändern, so hat es Petra Gehring, heute Sprecherin des vom BMFTR eingerichteten Kompetenznetzwerks Datentreuhandmodelle in der FAZ formuliert, sollen datenpolitische Vertrauensinstanzen entstehen, vielleicht sogar mit der Zeit eine ganze Vertrauenslandschaft.
Ende September 2025 fand in Darmstadt eine große Konferenz statt, bei der viele, zum Teil ganz unterschiedliche Datentreuhandprojekte zusammenkamen. Datenteilen für digitale Innovationen, nationale Konferenz Datentreuhandmodelle 2025, lautete der Titel der Konferenz. Wir waren natürlich auch vor Ort und haben die Projekte gefragt, welche Bedeutung das Thema Vertrauen für sie hat.
Es sind ein paar Sachen, die ich noch nicht jetzt so direkt sagen kann, weil sie noch im Bau sind, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie man eine Governance-Struktur in einen Datenraum reinbringt, der höchst vertrauenswürdig ist. Also wirklich, dass sich Akteure auf eine Governance einigen, bevor sie in den Datenraum eingehen. Das ist ja zum Beispiel auch so, wenn man eine Data Space Authority hat, die stellt zum Beispiel die Regularien auf, was kann man im Datenraum tun, was sollte man lassen, und das Gleiche könnte man natürlich wie AGBs auch zwischen den einzelnen Mitgliedern schaffen. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir uns gerade entwickeln. Und das schafft natürlich sehr viel Vertrauen, weil das sind, wie Sie es vielleicht im Online-Shopping kennen, Sie haben halt verschiedene Nutzungsbedingungen. Sie müssen denen zustimmen, damit sie Teil eines Datenraums werden. Ähnlich ist es halt mit Datentreuhandermodellen, wenn man halt schon sozusagen die rechtliche Grundlage dafür schafft, die man anklickbar machen kann, dann ist es halt der erste Step, wo man sagt, okay, das ist abgesichert. Ich kann prinzipiell auch zum Anwalt gehen und das nochmal gegenchecken lassen. Aber ich habe halt schon ein Dokument. Ich weiß, das sind die Regeln, an die muss ich mich halten. Und wenn ich mit diesen Spielregeln d'accord bin, dann bin ich Teil dieses Datenraums.
Also das merken wir, glaube ich, auch bei unserem Institut über eine große Bandbreite an Projekten, dass das immer wieder gerade am Anfang eigentlich das A und O ist, ein Vertrauen zwischen den Partnern aufzubauen. Da kommt uns meistens auch zugute, dass wir halt das versuchen, in einem kleinen Scope erstmal anzufangen und da mit wenigen Partnern an einem Tisch sitzen. Und da geht einfach sehr viel über Kommunikation, gerade am Anfang, um ja, da erstmal eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Vertrauen ist die Frage an die Datenqualität, weil das ist auch ein Aspekt, der mich vielleicht stärker betrifft als Wissenschaftlerin im Bereich Fernerkundung. Ich will mich darauf verlassen, dass die Daten, die ich nutze, auch entsprechende Qualität haben, sei es geometrisch, sei es semantisch, egal. Also die sollen Qualität haben. Aus dieser Perspektive, ja, das wäre das, was in Fernerkundung eine Rolle spielt. Vielleicht gibt es auch andere Vertrauensweisen, die ich hier nicht ganz sehe, oder die Datenflüsse, dass die dann gewährleistet werden. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt.
Wir haben da gerade eine ganze Reihe von Vertrauensgründen im Bereich des Datenteilens gehört. Transparenz gegenüber allen Partnern durch klare Kommunikation. Governance-Strukturen mit klaren rechtlichen Vorgaben und eine gute Datenqualität. Wenn es um die Frage geht, wie Datentreuhandmodelle Vertrauen in die eigenen Dienste generieren können, werden in der Fachliteratur regelmäßig noch folgende weitere Aspekte genannt. Neutralität. Das bedeutet, dass Datentreuhänder als neutrale Instanzen zu verstehen sind, die weisungsfrei agieren und zwischen mindestens zwei Parteien eine Vermittlungsleistung im Interesse beider Parteien, das heißt unparteiisch, erbringen. Kompetenz. Das bedeutet, dass Datentreuhänder verschiedene Zusatzleistungen anbieten, zum Beispiel rechtliche Beratung, Unterstützung bei der Datencompliance oder Hilfe bei der Datenauswertung. Und zuletzt Kontrolle. Der Datentreuhänder soll Fehlverhalten unterbinden und die Vertrauenswürdigkeit der beteiligten Akteure sicherstellen, indem er verschiedene Kontrollmaßnahmen implementiert. Dazu gehören zum Beispiel die aktive Auswahl, Akquise und Pflege des eigenen Kundenstamms in Hinblick auf Seriosität und Tauglichkeit.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieses Sprichwort kam eingangs schon mal vor. Geht es bei all diesen diskutierten Anforderungen an Datentreuhänder wirklich immer um Vertrauen? Wird nicht eben doch vor allem kontrolliert? Sicher. Allerdings lässt sich das Vertrauen müssen nie ganz eliminieren, wie uns Andreas Kaminski erklärt.
In vielen Fällen ist es doch aber so, dass ich gar nicht selbst über diese Sanktionsmöglichkeiten verfüge, sondern das Rechtssystem, das politische System dazu beitragen müssen. Und ich an irgendeiner Stelle also nicht mich rein auf Verlässlichkeit stützen kann, sondern ich glaube, Vertrauen eine stützende Rolle für Verlässlichkeitsbeziehungen, also gerade umgekehrt, auch spielt. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort, aber ich glaube, das ist schon wichtig zu verstehen, dass man selbst in solchen Situationen Vertrauen nicht ganz eliminieren kann, weil wir gar nicht einsehen können, ob diese Verlässlichkeitsbeziehungen bestehen, die uns andere mitteilen, dass sie bestehen, weil es diese und jene Regeln gibt oder diese oder jene Mechanismen.
Ohne Vertrauen geht es also auch bei den Datentreuhändern nie. Und mehr noch, für mich macht es den Unterschied, dass ich gerade nicht kontrollieren muss, sondern vertrauen darf. Das gilt auch für einen weiteren Bereich, der immer wieder erwähnt wird, wenn es um die Bedeutung von Vertrauen für die Digitalisierung geht. Die Digitalisierung der Verwaltung. So sieht der E-Government Monitor 2025, das ist eine repräsentative Studie, die die Digitalisierung der Gesellschaft untersucht, die digitale Verwaltung als einen entscheidenden Anker, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger nicht nur in Technik, sondern in den ganzen Staat wieder zu stärken. Christian Brecht ist Autor für die Zeitschrift Behördenspiegel und sieht hier ebenfalls Nachholbedarf.
Ich würde sagen, es ist eine der großen Schlagworte zu sagen, wir müssen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhalten oder sogar wieder zurückgewinnen in den Staat. Und das wird als großes Argument angeführt, auf jedem Kongress mehrfach, für eben funktionalere Digitalisierung. Und um es nochmal weiter auszudifferenzieren, ich glaube auch nicht, dass viel fehlendes Vertrauen herrscht gegenüber Datenschutz und Datennutzung. Ich meine, wir geben alle unsere Daten täglich bereitwillig an Konzerne von Amazon bis Temu, also von USA bis China sozusagen, symbolisch. Und wer weiß, was da mit unseren Daten passiert. Und trotzdem machen wir das, weil die aber eben auch performen. Ja, von Amazon kann man halten, was man will, aber am nächsten Tag ist das Päckchen da und der Reisepass halt nicht. Deshalb glaube ich, dass fehlendes Vertrauen hauptsächlich durch fehlende Performance seitens des Staates kommt. Wenn die stimmt, wenn einfach auch digitale Verwaltung funktioniert, hat es, glaube ich, auch einen Effekt auf die anderen Bereiche. Und Otto Normalbürger und Normalnutzer wird dann auch mehr Vertrauen automatisch haben in Bezug darauf, was mit den Daten passiert und wie die geschützt sind.
Christian Brecht hat damit einen weiteren Vertrauensgrund genannt. Dienstleistungen, auch solche der öffentlichen Verwaltung, müssen täglich erlebbar verlässlich funktionieren. Und die Digitalisierung von Prozessen kann zudem zu einer Effizienz- und Effektivitätssteigerung führen. Die bisher angesprochenen Themen lassen sich überdies durchaus positiv miteinander verknüpfen. Die von Lorenz Luz beschriebenen elektronischen Vertrauensdienste etwa lassen sich als digitale Bausteine in größere Datenökosysteme, also zum Beispiel in Datenräume oder Datentreuhandmodelle, integrieren. Wo sie zu gemeinsamen Standards werden, strahlt das Vertrauen quasi aufs Gesamtsystem ab.
Man muss einfach nur daran denken, also wie man sich Vertrauensdienste vorstellen kann, das sind Tools. Das sind Kanäle, das sind richtig so Tools, wie man Daten vertrauenswürdig im digitalen Welt austauscht. Die dienen so branchenübergreifend. Man kann Daten von einem Unternehmen im Mobilitätssektor zum Verwaltung zum Beispiel austauschen. Also zum Thema Data Space zum Beispiel, weil es gibt viele Data Space Projekte, manchmal eher branchenspezifisch, zum Beispiel Catena X. Und da sind gute Projekte, also gute Plattformen und Umgebungen, also um solche Standards zu entwickeln.
Wenn unterschiedliche neue Datenintermediäre sich bewähren und wenn sie sich dann auch noch vernetzen, wenn Datengebende und Nehmende also die Erfahrung machen, dass Einzeldienste wie auch die gemeinsamen Standards und Normen vertrauenswürdig sind, dann kann das womöglich das Vertrauen in die Digitalisierung insgesamt stärken. Vertrauen ist, ohne dass man es einander wegnehmen müsste, steigerbar. Zugleich haben wir gesehen, dass das Thema Vertrauen sehr komplex ist und immer komplexer wird, je länger man sich damit auseinandersetzt. Man sieht bei genauerem Hinschauen zum Beispiel, dass die unterschiedlichen genannten Vertrauensgründe durchaus in einen Widerspruch zueinander geraten können. Nehmen wir zum Beispiel Transparenz und Kontrolle. Der Versuch, maximale Transparenz in Bezug auf die Dienste eines Datentreuhänders herzustellen, kann dessen Kontrollfunktion unter Umständen untergraben. Insbesondere beim Teilen sensibler Daten, zum Beispiel Gesundheitsdaten mit Personenbezug, ist es die Aufgabe des Treuhänders sicherzustellen, dass die Datennutzenden die erhaltenen Daten nicht missbrauchen. Dieser Kontrollauftrag kann in einen Konflikt, zum Beispiel mit der transparenten Darstellung der angewandten Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungsverfahren geraten, insofern dadurch das Risiko der Reidentifizierung geteilter Daten erhöht werden würde. Es ist also wichtig, im Hinblick auf die verschiedenen Vertrauensgründe beim Datenteilen Prioritäten zu setzen. Und zwar in Abhängigkeit von den jeweiligen Kontexten und Domänen, in denen man agiert.
Das war unsere 13. Folge von Sharecast. Und das heißt zugleich, es war die letzte Folge. Zumindest die letzte Folge mit einem thematischen Schwerpunkt. In einer Bonusfolge werden wir noch einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mehr Infos zum Thema und weiterführende Links finden Sie wie immer in den Shownotes zur Folge. Ebenso gibt es ein Transkript auf unseren Webseiten. Mein Name ist Konstantin Schönfelder.
Und ich bin Till Seidemann. Danke fürs Zuhören. Sharecast, der Podcast rund ums Datentraining.